einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mit diesen Worten aus Galater 6, Vers 2 begrüße ich euch alle sehr herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern. Schön, dass ihr alle da seid. Und Hanna, wie schön, dass du mal hier in unserer Mitte bist. Da freuen wir uns ja riesig drüber. Klasse. Ja, einer trage des anderen Last. Wie oft habt ihr, die hier sitzt, schon meine Lasten getragen und meine Probleme und meine Dinge, die ich so mit mir rumgeschleppt habe, oder einfach mir geholfen? Wenn ich den Nico anrufe und sage, mein Rollladenkasten funktioniert nicht mehr, dann kommt der Nico. Und so viele praktische Dinge. Der Jürgen kümmert sich ums WLAN bei uns und die kleinen Dinge. Und dann sind es die Dinge, die mir Probleme bereitet haben. Und da könnt ihr mir manchmal nicht praktisch helfen. Aber ich darf und durfte mich stets euch anvertrauen dann in diesen schwierigen Situationen. Und davon gab es einige in den letzten Jahren bei mir. Und dann wusste ich, wenn ich euch das sage, dann bringt ihr diese Dinge, die mich bedrücken, vor den Herrn, wie wir ja zu pflegen sagen, also vor Gott. So tragt ihr und trugt ihr meine Lasten. Und dafür danke ich euch. Und manchmal sagen wir ja auch, bring deine Lasten zum Kreuz. Weil Jesus Christus hat ja da die Last der ganzen Welt auf sich genommen. All unsere Sünden, die wir schon verbockt haben und die wir noch, sorry für das Saloppe, verbocken werden. Weil wir eben nur Menschen sind, keine Heilige. Und in der Predigt heute geht es um das Thema, ist das Kreuz noch aktuell? Ja. Bevor wir gleich in das erste Lied einstimmen, ein König voller Pracht, möchte ich zu Gott beten und bitte euch dazu aufzustehen, soweit möglich. Danke, lieber Vater, für diesen wunderbaren Tag, den du uns schenkst. Danke fürs Zusammenkommen in deinem Namen und danke dafür, dass du hier mitten unter uns bist. Wie wunderbar ist das? So viele Millionen Menschen, die heute zusammenkommen, alle in deinem Namen und du bist unter uns und unter ihnen. Es ist kaum zu glauben und schon gar nicht zu begreifen, aber es ist wahr. Wir fühlen es in uns und dafür danken wir dir. Und so bitten wir dich um deinen Segen, dass wir ja einfach einen guten Gottesdienst zusammen feiern, in dem wir dich loben und preisen können, in dem wir auf das hören, was du uns zu sagen hast. Und wie immer bitten wir für all die, die nicht mehr kommen können, weil sie zu schwach sind, weil sie krank sind, zu alt geworden sind, den Weg hierher nicht mehr auf sich nehmen können, sei auch ihnen nahe. Und wie immer bitten wir auch für die, und da werden es scheinbar immer mehr, die glauben, dich gar nicht zu brauchen, die auch nicht den Weg zu einem Gottesdienst finden, weil sie es gar nicht gewohnt sind oder weil sie nicht die Sehnsucht danach haben, nach dir. Und da bitten wir dich, lass Wunder geschehen hier bei uns in Werlau, in Emmelshausen, in der ganzen Umgebung um uns herum, dass die Menschen wieder neu nach dir fragen. So vieles spricht dagegen. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, lesen wir, dass sich alle von Gemeinden und Kirchen verabschieden. Aber helfe du, dass sie sich nicht von dir verabschieden. Danke, dass du da bist. Trage uns durch diesen Gottesdienst. Amen.
Ich lese einen Text von Roland Werner. Kreuz. Verachtet, verspottet, ausgepeitscht, so läufst du durch die Gassen der Stadt, den Todesbalken auf den Schultern. Gekrönt, bespuckt, angenagelt, so hängst du dort am Marterholz, die Nägel durch Hände und Füße. Verlassen, missverstanden, ausgegrenzt, so erduldest du die Dunkelheit, die Last der Schuld auf der Seele. Gewiss, vergebend, vertrauend, so betest du dort für die Feinde, den Willen des Vaters im Herzen. Ich lese aus Jesaja 53 die Verse 4 bis 10. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen. Aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen.
Ist das Kreuz noch aktuell? Für Menschen, die regelmäßig in einen Gottesdienst gehen, sollte man meinen, natürlich. Das Kreuz ist unsere Grundlage, ist unser Mittelpunkt in unserem Leben. Wie kannst du eine solche Frage überhaupt stellen? Wenn man sich unter diesen Leuten, die regelmäßig in einen Gottesdienst gehen, befragt und hört, was sie dazu meinen, kriegt man nicht mehr diese eindeutige, klare Antwort. Das ist traurig für mich. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir uns einmal damit wirklich genau beschäftigen, vor allen Dingen an einem Abendmahlsgottesdienst. Was bedeutet das eigentlich und warum ist dieses Kreuz absolut notwendig? Wenn ich mir die Situation von Paulus ansehe, wie wir sie in der Apostelgeschichte geschrieben oder aufgeschrieben bekommen haben, wie sie uns dort erzählt wird, dann lesen wir im Kapitel 17 davon, wie Paulus in Athen auf dem Areopag mit den Gelehrten seiner Zeit diskutiert. Er macht das so, wie wir das auch gelernt haben in unserer heutigen Zeit, indem er dort ansetzt, wo seine Zuhörer etwas wissen. Nämlich, es gibt ja in dem antiken Griechenland eine Unmenge an Göttern, und weil es eben so viele davon gibt, weiß man nicht genau, man könnte ja auch einen vergessen, und deswegen hatte man in Athen eine Götterstatue aufgebaut und darunter geschrieben, dem unbekannten Gott. Und genau darauf geht der Paulus ein und redet mit den Leuten und macht ihnen klar, den Gott hier, den ihr schon lange verehrt, von dem sage ich euch jetzt, wer er ist und wie er ist. Ich gebe euch das weiter, was ihr alle schon kennt. Und so erklärt er ihnen manches. Und es gibt eine ganz interessante, rege Diskussion, bis Paulus dann am Ende, beziehungsweise das wurde dann das Ende, bis Paulus dann darauf zu sprechen kommt, dass er sagt, dieser Jesus ist am Kreuz für die Schuld der Menschheit gestorben. Und dann gibt es einen Tumult. Und Paulus macht, dass er dort wegkommt. In Athen kann er kaum Gemeinde gründen. Das nächste, was wir in der Apostelgeschichte dann finden, in Kapitel 18, ist, wie Paulus dann nach Korinth geht. In Korinth ist eine völlig andere Situation, völlig andere Leute. Es ist eben eine typische antike Hafenstadt, die keinen anderen Ruf hat, als auch heute die Hafenstädte haben. Dort treffen sich nicht die Gelehrten, sondern die, die leben. Die Händler, diejenigen, die etwas erreichen wollen mit ihren Sklaven, mit all dem, was dazugehört, Menschen aus allen Herren Ländern. Und diese Leute dort in Korinth nehmen das Evangelium völlig anders auf. Die Gemeinde wächst innerhalb von ganz kurzer Zeit, wird zu einer großen, lebendigen Gemeinde, von der Paulus am Anfang im 1. Korintherbrief schreibt, dass sie so stark mit Gott verbunden sind, dass es nicht eine einzige geistliche Gabe gibt, die in dieser Gemeinde nicht zu finden ist. Gott hat diese Gemeinde reich beschenkt, wenn auch die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist, nicht dem entspricht, wie wir damit umgehen. Aber es war so richtig was los. Und am Anfang von diesem 1. Korintherbrief schreibt Paulus darüber, dass er sagt, dass es für ihn wichtig ist, nur noch Christus, gekreuzigt und auferstanden, für die Menschen darzustellen. Das ist das, was ihm nur noch wichtig ist. Und man merkt diesen krassen Unterschied auch aufgrund seiner Erfahrung, die er in Athen gemacht hat. Er ist in Korinth völlig anders mit den Leuten umgegangen. Und so lesen wir in 1. Korinther 1 in den Versen 18 bis 25 Folgendes. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit denen, mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott nicht die Klugheit dieser Welt als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Soweit dieser Abschnitt, um den es mir heute Morgen geht. Diesen Abschnitt, in dem es sich darum dreht, was es mit Weisheit zu tun hat, dass der Vater Jesus am Kreuz für unsere Schuld sterben lässt. Ist schon interessant. Paulus redet hier am Anfang nur von der Botschaft am Kreuz. Und wenn man sich überlegt, was ist eigentlich diese Botschaft am Kreuz, findet man viele Antworten. Aber Paulus selber definiert dieses Wort vom Kreuz im selben Brief, wenn auch etwas später, in Kapitel 15. Da schreibt er, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selber empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Also er trifft hier eine Definition. Er legt etwas fest. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Ich habe nochmal die Bibelstelle aus Jesaja 53, die Verse 4 bis 10, einfach als Stelle nochmal mit dazugesetzt. Heike hat sie vorhin gelesen und es ist schon faszinierend, wie dieser Jesaja so lange Zeit, bevor Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist, so präzise genau das angekündigt hat, was dann in der Person Jesu entsprechend passiert ist. Doch gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Wenn wir uns also fragen, was ist eigentlich der Kern des Evangeliums? Ich frage jetzt nicht der Kern des Glaubens, das mache ich erst gleich, sondern ich frage, was ist der Kern des Evangeliums, der Mittelpunkt dessen, was wir glauben? Und da schreibt Paulus, da gibt es nur eine Antwort drauf, auf diese Frage. Nämlich Christus, der für uns gestorben, begraben und wieder auferweckt wurde. Das ist die Mitte des Evangeliums. Um diese eine Aussage dreht sich alles. An dieser einen Aussage entscheidet sich, ob jemand eine Verbindung zu Gott hat oder nicht. An dieser einen Aussage entscheidet sich, ob ein Mensch ewig mit Gott lebt oder nicht. Wir Menschen heute haben die Tendenz, dass wir alles hinterfragen, dass wir uns Gedanken darüber machen, was denn eigentlich nötig ist von diesen Aussagen und kommen da manchmal zu ganz, ganz komischen Aussagen. Doch für Paulus ist die Sache ganz einfach. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Also er ist nicht gestorben, weil er Pech gehabt hat, dass seine Landsleute es nicht begriffen haben, was er ihnen bringen konnte und die ihn dann den Römern überliefert haben und dafür gesorgt haben, dass die Römer ihn entsprechend kreuzigen. Mit ein bisschen Erpressung noch nebenbei. Es ist nicht Pech, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist kein Versehen Gottes gewesen oder Versagen Gottes, der es nicht geschafft hat, seinen Sohn auf dieser Erde zu bewahren, sondern es ist der Plan Gottes. Deswegen so wichtig, das Ganze ist schon viele hundert Jahre vorher angekündigt worden. Das ist nicht zufällig passiert, sondern es ist so angekündigt. Wir als Menschen sehen da jemand, der leidet und stirbt und machen uns unsere Gedanken darüber, aber das, was dahinter steckt, kann man nur dann begreifen, wenn Gott einem die Augen dafür geöffnet hat. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. So steht's wörtlich in der Bibel drin. Er wurde begraben. Auch da gibt es diese Aussage ja hier in unserem Abschnitt, den ich am Anfang gelesen habe, nein, auch in dem Jesaja-Bereich schon mit drin, dass er in einem anderen Grab beerdigt wurde, als das, was ihm eigentlich zugefallen wäre. Diejenigen, die gekreuzigt wurden, wurden irgendwo verscharrt. Aber er wurde im Grab eines reichen Mannes beerdigt. Interessant. Und drei Tage danach, oder hier haben wir ein kleines Übersetzungsproblem aus dem Aramäischen. Im Aramäischen bedeutet das, was da ursprünglich steht, drei Tage und drei Nächte, nämlich nicht nach drei Tagen oder nach, wie viel haben wir, 72 Stunden, sondern es bedeutet am dritten Tag. Warum das so ist bei denen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Gibt es einige Beispiele auch im Alten Testament, die das belegen. Aber ist egal, am dritten Tag wurde Jesus von den Toten dann wieder auferweckt. Er ist gestorben, er wurde begraben und am dritten Tag von den Toten wieder auferweckt. Und das alles entsprechend dem, wie es angekündigt worden ist. Also an dieser Stelle gibt es nicht die Möglichkeit für uns als Menschen herzugehen und zu sagen, passt mir nicht in meine Zeit hinein, ist von der Denkweise viel zu grausam, musste das so sein oder wie auch immer, sondern Fakt ist, es steht so klipp und klar in der Bibel drin. Ohne Wenn und Aber, ohne Fragezeichen, ohne irgendwelche Auswegsmöglichkeiten, auch wenn Menschen diesen Ausweg immer wieder suchen. Und da sind wir eigentlich schon am zweiten Bereich. Nämlich bei dieser Frage, was ist eigentlich klug und weise? Menschen, die in unserer heutigen Zeit leben, die von sich selber denken, dass sie klug sind, gibt es in Deutschland so ungefähr 80 Millionen. Menschen, die denken, dass die anderen klug sind, gibt es nicht so viele. Das ist unsere menschliche Beobachtung. Wir halten uns selber für klüger, als wir in der Regel selber sind, und die anderen für dümmer, als sie wahrscheinlich sind. Wenn man das heute sieht, wie man über unsere Politiker und alles Mögliche redet und schreibt, tut mir das wirklich weh. Aber wir leben in dieser Zeit. In dieser Zeit, in der alles hinterfragt wird. Auch hinterfragt wird, wenn Gott doch ein Gott der Liebe ist, dann kann das doch einfach nicht sein, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste. Dann hätte Gott doch mit Sicherheit auch einen anderen Weg gefunden. Eine andere Möglichkeit gefunden, mit der ganzen Geschichte umzugehen und unsere Sünden vergeben zu können. Ganz ehrlich, da ich davon ausgehe, dass Gott allmächtig ist, kann das durchaus sein, dass es ihm möglich gewesen wäre, einen anderen Weg zu finden. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, er hat genau diesen Weg gewählt. Er hat genau diesen Weg gewählt, den Weg, der eben nicht darüber geführt hat, dass ein Mensch jetzt irgendwo groß rauskommt und aufgrund dessen er viele Anhänger bekommt, sondern weil ein Mensch gehorsam ist, bereit ist, alles aufzugeben. Nicht nur seine Göttlichkeit, als er auf die Erde kam. Nicht nur seine göttlichen Fähigkeiten, sodass er auf der Erde nur das tun konnte, was er den Vater tun sah, sondern auch sein Leben. Und das noch nicht mal normal, so wie wir uns unseren Tod irgendwo wünschen, dass man nachts im Bett einschläft und am nächsten Morgen nicht mehr aufwacht, sondern auf die damals grausamste Art und Weise, die man sich vorstellen könnte. Nackt an einem Kreuz zu hängen, war auch für die Leute damals nichts Gutes, sondern das war die letzte Schande, die einem Menschen passieren konnte. Und Gott liebt die Menschen so sehr, dass er sagt, dieser Weg ist der Weg, den ich festlege, um meine Liebe zu den Menschen zu belegen, um deutlich zu machen, es gibt keinen Menschen, der Schlimmeres durchgemacht hat oder der schlechter gewesen wäre, dass Jesus nicht auch für seine Schuld die Schuld tragen konnte und die Vergebung erwirken könnte. Das ist meine Erklärung dafür, dass ich davon ausgehe, Jesus musste viel erleiden, weil Gott das so festgelegt hat, damit wir Menschen sehen, wie sehr er uns liebt. Und dann geht es für uns darum, wenn wir daraus klug oder weise werden, dann ist das Erste, dass wir diese Botschaft annehmen. Nicht versuchen, eine Alternativbotschaft zu finden und zu sagen, die Vergebung läuft auf einer ganz anderen Schiene, steht zwar so in der Bibel drin, aber macht ja nichts. Gott hätte das mit Sicherheit auch anders gekonnt. Wenn ich ein wenig davon ausgehe, dass Gott real ist, dass er Gott ist, dann gibt es eigentlich nur den einen Weg, ihn ernst zu nehmen. Und wenn ich Gott ernst nehme, heißt das für mich, das Einzige, was ich tun kann, ist sagen, wenn dieser Gott da ist und er mit mir zu tun haben will, dann ist das Beste, was ich tun kann, so nah bei ihm zu sein, wie das nur irgendwie möglich ist. Weil ich nur dann auch wirklich das habe und erleben kann, wozu er mich eigentlich geschaffen hat. Wofür ich da bin. Nur dadurch bin ich überhaupt in der Lage, diese Botschaft nicht nur anzunehmen, sondern auch zu leben. Deutlich zu machen in dieser Welt, egal was kommt, ob das Krankheiten sind, Pandemien, ob das ein Krieg ist oder was auch immer noch kommen wird. Ich bin in der Hand meines Gottes. Und er hält und er trägt mich. Egal, was ich an persönlichem Leid erleben muss, Gott ist da und er steht uns zur Seite. Er, der diesen Weg gegangen ist und dem nichts zu schlimm war, der sich für nichts zu schade war, um das mal so auszudrücken, ist da für mich. Also gibt es nichts Sinnvolleres, als das auch mit ihm zu leben. Es gibt einfach nichts anderes. Auch wenn ich mir alle möglichen Sachen vorstellen kann, die ganz schön sein könnten. Aber trägt das andere? Dann, wenn meine eigene Kraft am Ende ist? Bewahrt mich das vor schlimmen Entscheidungen? Wenn ich weiß, Gott liebt mich, aber nicht nur mich, sondern die anderen auch, dann kann ich mich auch nicht gegen andere Menschen stellen, sondern dann ist die einzige Möglichkeit für mich die, dass das, was ich mit ihm erlebe, irgendwie auch mit den anderen geteilt wird. Und ich ihnen das zeigen kann, was es für mich bedeutet, dass, wie Dieter das am Anfang erzählt hat, Menschen für mich beten, mich tragen, mir helfen, wenn ich mal nicht mehr alleine kann. Und diese Zeiten erlebt jeder. Natürlich kann ich das teilen. Natürlich mache ich die anderen damit neidisch, ganz ehrlich. Aber darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, ihnen Mut zu machen, zu überlegen, ob das nicht auch für sie eine Hilfe wäre. Und deswegen ist eigentlich nicht die Frage am Anfang, ist das Kreuz noch aktuell? Sondern die Frage ist die, was bringt mir das Ganze? Wie kann ich mehr von diesem Kreuz erleben? Wie kann ich mehr mit diesem Jesus leben auf dieser Erde? Es bringt ja auf der einen Seite meine Rettung, meine Erlösung, neues Leben, dass ich überhaupt in Beziehung mit diesem Gott leben kann. Dass ich wissen kann, dieser Gott ist für mich. Dieser Gott steht mir zur Seite. Das ist etwas ganz Besonderes, weil er all das, was mich von ihm getrennt hat, weggenommen hat. Weil Jesus dafür am Kreuz gestorben ist. Es bringt mir als zweites den Geist Gottes, mit dem Jesus auf dieser Erde leben und handeln konnte, ja selbst seine Wunder tun konnte. Es bringt mir diese Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu leben, in seiner Kraft, in der Hoffnung, dass egal wie die Sache auch aussieht im Moment, es immer noch gute Wege gibt, es immer noch gute Möglichkeiten gibt, egal wie verworren eine Situation scheint, es gibt von Gott aus einen Ausweg. Und wenn ich diesen Ausweg nicht finde, steht er mir trotzdem noch zur Seite. Und das ist einfach so eine wichtige Sache für mich. Es gibt dadurch auch Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Leben in der Gemeinschaft mit, ja, die einfach das deutlich macht. Ich kann mein Leben so leben, dass ich weiß, in all dem, was mir passiert, bin ich nicht alleine, sondern ist Gott da. Dieser Gott, der mich liebt. Dieser Gott, der mir hilft. Dieser Gott, der mir zur Seite steht, und er gibt mir seine Kraft. Für Paulus war klar, und das ist das Besondere an diesem Abschnitt eigentlich, auch wenn ich den jetzt nur mal so ans Ende dranhänge, für Paulus war klar, wenn wir als Menschen versuchen, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben, indem wir ihnen erklären, was der Glaube bedeutet, wieso Gemeinde wichtig ist und so lauter Sachen, dann sind das zwar wichtige Informationen, die man irgendwo auch sammeln sollte und auch weitergeben können sollte, klar, aber es sind menschliche Informationen. Wenn ich diese Menschen mit Jesus in Berührung bringe, mit diesem Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dann wirke nicht mehr ich, dann ist das nicht nur meine Worte, meine menschlichen Fähigkeiten, meine menschliche Kraft, die versucht, einem Menschen irgendwas beizubringen, sondern dann handelt Gott an diesem Menschen. Er öffnet ihm den Verstand. Er öffnet die Augen, damit ein Mensch überhaupt in der Lage ist, zu erkennen, ich brauche diesen Gott. Dieser Gott ist wichtig für mich. Ohne sein Wirken kann ich mir den Mund fusselig reden und es wird nicht passieren. Das haben wir alle oft genug erlebt. Und für Paulus war das klar, nach der Erfahrung, die er in Athen gemacht hatte, hier in Korinth, in diesem, ja, ich weiß nicht, wie man das am besten bezeichnet, ohne jetzt ein Schimpfwort zu benutzen, aber in diesem Chaos von Stadt, in diesem, wo alles drunter und drüber ging, in diesem wirklich letzten Bereich, den man sich wünscht, dort kann nur noch Gott die Leute retten. Ich kriege das nicht mehr hin. Dafür ist Paulus einfach nicht gut genug, schafft er nicht. Und deswegen benutzt er diesen Bereich und sagt, ich mache ihnen nur klar, wer Christus ist und stelle ihnen Christus vor. Und er wird handeln, er wird reden, er wird auch den Menschen die Weisheit geben, die sie brauchen, den Verstand geben, damit sie diese Entscheidung treffen können. Er wird dafür sorgen, dass sie sich mit ihm versöhnen können. Dass die Verbindung zwischen Gott und uns in Ordnung kommt. Und zwangsläufig daraus auch die Verbindung nach außen. So wie wir das gesungen haben in diesem Lied zwischen Himmel und Erde. Es geht um die Verbindung von oben nach unten und es geht um die Verbindung von uns in alle menschlichen Richtungen hinein. Ohne diese zweite Linie, das Miteinander, fehlt die Hälfte vom Kreuz. Beides gehört zusammen. Und das ist das, was wir zusammengefasst bekommen, einfach in dieser Liebe Gottes. Diesem Gott, der sagt, ich bin für dich und ich tue dir Gutes, damit du verstehst, damit du erkennst, damit du annehmen kannst, damit du glauben kannst, damit du neue Hoffnung gewinnst, damit du Frieden findest, damit du wieder nach vorne sehen kannst und den Mut bekommst, in der Kraft Gottes auch wirklich zu leben und zu handeln. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Das ist sein Handeln. Und wir tun gut daran, daran nicht zu rütteln, sondern eher uns mehr Gedanken darüber zu machen, wie können wir das besser weitergeben. Denn das Kreuz heute ist mindestens genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Gerade weil die Menschen damals nicht viel negative Informationen über Christus hatten. Die waren noch nicht da. Heute haben wir so viele schöne, schlechte Informationen über Kirche, über Glauben und alles Mögliche, dass jeder Mensch genug Ausreden hat, sich damit zu beschäftigen. Und sagen kann, guck dir doch die an, die sind auch nicht besser, also warum sollte ich das sein? Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Da haben wir in der Geschichte viel Schaden angerichtet. Aber das ändert nichts daran, dass Christus immer noch derselbe ist. Und deswegen laden wir die Menschen nicht dazu ein, dass sie Gemeinschaft mit uns haben oder uns nachfolgen, wie Paulus das im Abschnitt vorher ausgedrückt hat, sondern wir laden sie dazu ein, ihm nachzufolgen. Ihr Leben mit Christus zu gehen und zu erkennen, wo der Unterschied liegt. Glaube an Christus ist nicht Religion. Religion ist ein menschlicher Weg, Gott zu begreifen. Aber der Glaube an Christus ist der göttliche Weg, den Gott uns geschaffen hat, angeboten hat. Und das ist der ganz große Unterschied. Und wir kommen an diesem Unterschied nicht vorbei. Wir können den nicht wegdiskutieren, genauso wenig wie Paulus das in Athen konnte. Wir können nicht ohne leben, weil es die Grundlage ist für das geistliche Leben. Aber wir können mit ihm leben. Und das ist das Entscheidende. Und dazu haben wir die Möglichkeit, heute. Und auch die Möglichkeit, das einfach auch im Mahl zu bezeugen, zu erleben, uns zu vergewissern, was er für uns getan hat. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu, soweit es möglich ist, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist. Dass du der bist, der lebt. Dass du der bist, der Macht hat, alles zu verändern. Du kannst sogar uns ändern, was wir selber nie auf die Reihe kriegen. Und ich bitte dich darum, dass du uns mehr und mehr mit deiner Liebe, mit dieser Begeisterung von dem erfüllst, was es bedeutet, was du für uns getan hast, damit wir in der Lage sind, auch die Menschen um uns herum anzustecken. Anzustecken mit dem, was wir mit dir erleben. Anzustecken mit dem, wie du unser Leben verändert hast. Und sie in Verbindung zu dir bringen, damit du auch in ihrem Leben dasselbe und auf die Person zugeschnitten das genau Passende und Richtige tun kannst. Danke dafür, dass diese Türe noch offen ist und dass wir diese Möglichkeiten noch haben. Und ich bitte dich darum, dass du uns dazu gebrauchst, hier in Werlau, in Emmelshausen, in dieser ganzen Umgebung. Und nicht nur in unserer Gemeinden, sondern dass es wirklich so wird, dass neu diese Sehnsucht entsteht nach dem wirklichen, wahren Gott, nach dem lebendigen Gott. Nicht nach dem, den wir uns vorstellen, nicht nach dem, was wir uns zusammen gezimmert haben, was besser in unsere Zeit passen soll, sondern nach dem, der ist und der war und der ewig sein wird. Danke dafür, dass du da bist und dass wir uns auf dich verlassen können und dass du jedem, der diesen Weg mit dir gehen will, die Hand reichst und sagst: Ich bin da für dich. Ich nehme dich an und ich bringe dich ans Ziel. Danke für dieses Angebot, was du uns auch heute machst. Und ich lobe und preise dich dafür. Amen. Amen.